Hier ist Fiedler will's wissen, der Infotalk mit Sebastian Fiedler. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Mehmet Daimergüller. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Mehmet Daimergüller schildert der erfahrene Strafverteidiger seine Eindrücke aus dem NSU-Prozess. Er übt rechtspolitische und philosophische Gesellschaftskritik. Äußerst spannend. Viel Spaß beim Zuhören.
Wir haben ja vorhin über das NSU gesprochen. Ja? Und wir hatten ja dieses Phänomen, dass von der Sekunde 1 an die Getöteten als möglicherweise Kriminelle eingestuft wurden und dann in der Folge auch die Familienangehörigen. Und wir hatten nach dem ersten Mord an Enver Şimşek im September 2000 in Nürnberg Presseerklärungen nur wenige Stunden nach dem Anschlag auf Herrn Şimşek. Er lag noch einige Tage im Krankenhaus im Koma und verstarb dann erst. Aber wir hatten ja schon einige Stunden nach dem Anschlag eine erste Polizeiverlautbarung, wonach eine Abrechnung im Drogenmilieu im Raum stünde. Und was wir da erlebt haben, war ein postmortales Racial Profiling. Die Polizei vor Ort hatte keinerlei Hinweise darauf, dass da ein Drogengeschäft eine Rolle spielen kann. Es gab diese Hinweise nicht. Und sie hätte fairerweise schreiben müssen, wir ermitteln in alle Richtungen. Jetzt müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Die Täter, Mundlos und Böhner, die waren extrem nervös. Das war der erste Mord. Wir wissen, dass sie nervös waren, weil die über ein Dutzend Mal auf Herrn Şimşek geschossen haben. Über ein Dutzend Mal. Aber der Mann noch gelebt hat. Mit den weiteren Morden wuchs ihre Professionalität und es wurden immer weniger Schüsse abgefeuert. Und dann sind sie nach Hause gefahren, nach Zwickau. Und dann haben sie Sonntag und Montag die Zeitung gelesen. Und wir wissen, dass sie die Zeitung gelesen haben, weil die so eine Art Zeitungsarchiv hatten. Da mehrere Leitsordner mit ausgeschnittenen Zeitungsartikeln, auf denen vielen fanden sich Fingerabdrücke von Frau Zschäpe, die ja all dem nichts gewusst haben will. Jedenfalls, die lesen dann in der Zeitung, es steht eine Abrechnung im Drogenmilieu im Raum. Und die müssen sich doch gefreut haben. Jetzt haben sie einen Migranten getötet und die Polizei verdächtigt den Toten selber. Das hat ihnen natürlich auch viel Rückenwind gegeben für die weiteren Morde. Denn es war nicht so, dass sie schon langfristig wussten, was sie zu machen haben. Ja, also die hatten zunächst im Visier jüdische Einrichtungen. Wir wissen, dass sie im Juni 2000, also nur 3 Monate vorher, eine Synagoge in Berlin ausgespäht hatten. Die haben dann festgestellt, die Synagoge ist aus gutem Grund hochgesichert. Kameras, privater Sicherheitsdienst, Poller und Polizeibeamte als Objektschützer. Die lungerten den ganzen Tag da herum, auch Frau Zschäpe war da, ein Polizeibeamter hat die wahrgenommen und dann am Abend zufällig im Fernsehen ein Dings gesehen, einen Fahndungsaufruf und dann die wiedererkannt und dann gleichsam Vorgesetzten unterrichtet. Ich habe heute diese Personen vor der Synagoge gesehen. So, was haben die denn da gesehen vor der Synagoge? Die haben gesehen ein Anschlagsziel, das mit einem hohen Risiko daherkommt. Und dann haben die sich gedacht, wir töten türkische Kleinunternehmer, die eben nicht sich wehren können. Und dann haben sie eine Polizei Verlautbarungen, die denen nochmal Sicherheit gibt. Wenn die Polizei tatsächlich gesagt hätte, wir ermitteln in alle Richtungen, das hätte Selbstsicherheit gekostet bei den Tätern. Und es hätte möglicherweise Morde verhindert. Warum? Wir hatten ja zum Zeitpunkt des ersten Mordes bei Enver Şimşek im September 2000 eine Fahndung nach Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, die angeblich auf Hochdruck schon lief, seit über 2 Jahren. Man wusste ja, dass sie gefährlich sind. Man hat über 1 Kilo Sprengstoff TNT in der Garage gefunden von denen. Das heißt, es gab eine Fahndung nach 2 jungen Männern und einer Frau. Dann gab es aber eine zweite Fahndung, weil mittlerweile 3, 4, 5 Banken und Postfilialen ausgeraubt worden waren. Von 2 jungen Männern in Fahrradklamotten. Und jetzt haben wir einen Mord an einem türkischstämmigen Menschen. Und wenn die Polizei nicht sofort von einem Drogenmord gesprochen hätte, vielleicht hätte irgendjemand aus der Kommission in Thüringen oder Sachsen, was auf der Suche nach Bankräubern waren, 1 und 1 zusammengezählt. Und das hat mich eigentlich am meisten geärgert und verletzt. Ein Satz, den ich am meisten im Saal gehört habe, war folgender. Wir haben ja fast 150 polizeiische Zeuginnen und Zeugen gehört, die Ermittlungen gemacht haben. Und jedes Mal, wenn ich nach diesem Punkt fragte, warum haben sie Drogenhunde eingesetzt? Welche Hinweise hatten sie darauf? Wieso haben sie in diesem Bericht das und das geschrieben? Hieß es immer so zur Rechtfertigung, ja, wir hatten ja keine anderen Hinweise als das. Und das ist eine Unverschämtheit, weil natürlich das impliziert, dass es Hinweise gab auf Drogen, was nicht der Fall ist. Aber vor allem, wir hatten hier keine anderen Hinweise, es ist gelogen. Es ist einfach gelogen. Als Enver Şimşek ermordet wurde, haben sich 3 Zeugen gemeldet. 3 Zeugen. Und die haben Folgendes berichtet, unabhängig voneinander. Wir fuhren da vorbei, es war ein heißer Sommertag, da wird immer oft geblitzt, deswegen war ich nicht so schnell unterwegs, hatte die Fenster auf, weil es so warm war. Und beim Vorbeifahren sah ich einen Blumenstand, da waren Blumen drauf, einen Blumenwagen, da war die Tür auf, da waren 2 junge Männer in Fahrradklamotten, standen an der offenen Tür, der eine war halb im offenen Wagen, sein rechter Arm ragte hinein in das Dunkel des Transporters und es machte ruckartige Bewegungen und dazu hörte ich blecherne Geräusche. Der hat ziemlich präzise die Schussabgabe beschrieben. 2 andere Zeugen auch. 3 Zeugen bei Enver Şimşek. 5 Zeugen bei İsmail Yaşar. 3 Zeugen und Zeuginnen bei Habil Kilic. 5 Zeugen und Zeugen bei der Ermordung von Mehmet Kubaşık. Und jedes Mal werden die Zeugen und Zeugen gefragt, laut Polizeiprotokollen sahen die aus wie Türken oder Araber. Und in Dortmund war die Antwort, nee, die sahen aus wie Nazis. Was ich damit sagen will, ja, natürlich, es ist so. Eine vorurteilsbelastete Ermittlung führt zwangsläufig dazu, dass wir schlechte Polizeiergebnisse haben, weil sie zwangsläufig Energie und Ressourcen darauf verschwenden, Unschuldige zu verfolgen und dabei den Blick verlieren dafür, dass es Hinweise gibt. Und diesen Hinweisen nachzugehen, das ist ja eigentlich so eine große Stärke der kriminalistischen Arbeit in Deutschland. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausbildung, was das angeht. Und wir hatten, deswegen habe ich auch von einer Kernschmelze gesprochen, wo viele Faktoren zusammenkamen und am Ende eben der gesunde Menschenverstand genauso unbeachtet blieb wie die eigene gute Ausbildung. Und wenn Sie aber in einer Gerichtsverhandlung sitzen und selbst dort in diesem Kontext das Gefühl vermitteln, dass Sie eigentlich immer noch der Ansicht sind, dass Sie damals alles ganz knoke gemacht haben, soll da eine Katharsis eintreten, so die Läuterung der Seele durch eine Katastrophe. Das ist ganz schwierig. Wir können Dinge nicht durch Weggucken verbessern. Können wir uns auch nicht leisten, finde ich.
Ich will versuchen, mal noch einen Aspekt überzuleiten, was nicht so ganz leicht ist jetzt, aber in die Aktualität so ein Stück weit. Und will versuchen, nicht losgelöst von der Polizeiarbeit, sondern ich will sozusagen eine Brücke schlagen jetzt in aktuelle Diskussionen und will damit einführen, dass ich jetzt zum Wochenbeginn teilgenommen habe an einem internationalen Geldwäschesymposium, was ich vor 10 Jahren mal entwickelt habe. Und wir haben dort eine recht frische Studie uns präsentieren lassen zur Finanzierung des Rechtsextremismus. Es gibt in Berlin das Counter-Extremism Project, die dort unterwegs sind und dort geforscht haben. Und die Erkenntnisse waren ziemlich heftig insoweit, als dass ich sie selten in der öffentlichen Debatte wiederfinde. Das heißt, man hat dort recherchiert, auf welche Weise finanziert sich der Rechtsextremismus. Und das Spannende daran ist, er finanziert sich sehr transnational, man könnte sagen international, was ein bisschen paradox klingt zunächst einmal, weil es sich ja um Nationalisten handelt. Und das hat ein Stück weit damit zu tun, dass die Hauptnarrative sich vielleicht so ein Stück weit ändern. Man findet zum Beispiel natürlich im Antisemitismus und ähnlichen Dingen natürlich auch internationale Feindbilder und Erzählstränge. Dann stellt man eben fest bei diesen Analysen, dass irgendwie Immobilien durchaus eine bedeutende Rolle spielen. Man stellt fest, dass ein Onlinehandel eine Rolle spielt, der wiederum dort sehr präzise analysiert wurde, weil es eigentlich erstaunlicherweise nicht die typischen Konkurrenzsituationen zwischen Marktanbietern gibt, sondern man arbeitet dort zusammen. Es gibt Konzerte, über die relativ viel erlöst wird, zumindest bei den größeren Konzerten. Verkäufe spielt eine durchaus bedeutende Rolle, spielen Sportevents. Mixed Martial Arts scheint sich dort so als zentrales Element herauszustellen. Also auch dort erlöst man etwas. Ich erzähle das jetzt alles deswegen, weil meine Frage jetzt so in die Zukunft gerichtet lautet, unterschätzen wir vielleicht erneut ein Phänomen, weil wir jetzt natürlich uns durchaus vielleicht nochmal intensiver angucken müssen, welche Rolle spielt der Rechtsextremismus international und können sich dort vielleicht auch terroristische Zellen wieder erneut bilden aus diesem internationalen Kontext heraus. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du dich mit diesen Fragen beschäftigst, aber mich interessiert deine Einschätzung dazu.
Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die viele nicht auf dem Radar hatten. Wir haben tatsächlich eine enge Abstimmung von rassistischen und neonazistischen Gruppen in vielen, vielen Ländern. Wir haben gesehen, dass im NSU-Kontext NSU-Mitglieder und NSU-Unterstützer Treffen hatten in Dänemark, in Großbritannien, dass es Bezüge gab zu Leuten, die sich haben ausbilden lassen in den USA bei Ku Klux Klan-Ablegern. Wir haben auch total übersehen, dass wir auf einer internationalen Ebene einen ziemlich offen ausgetauschten Dialog haben von Neonazis über die richtige Strategie und die richtige Taktik. Es werden sogenannte Feldhandbücher ausgetauscht. Das Konzept eines führerlosen Widerstands, das Konzept zuzuschlagen, aber keine Bekennervideos oder Bekennerscheiben zu hinterlassen, das Konzept anonym zuzuschlagen. Wir haben dort einen internationalen Erfahrungsaustausch. Man geht davon aus, dass zum Beispiel der Anschlag in der Kolbstraße inspiriert worden ist von einem Anschlag von Neonazis in Großbritannien, die nur wenige Jahre vorher einen Anschlag gemacht hatten auf ein schwules Lokal in London Soho, das ist Lord Nelson, wo zahlreiche Tote und Verletzte, aber kein Bekenner. Wir haben diesen Austausch, ja, und Machwerke wie die Turner Diaries, was einfach so eine Anleitung ist für eben diese Konzepte vom führerlosen Widerstand. Und dann haben wir ganz offenkundige Sachen. Ja? Wir haben das Fest der Völker, ein internationales Nazi-Musikfestival, wo Leute wie Ralf Wohlleben unterwegs waren, auch in München verurteilt. Was das Finanzielle angeht, wir haben Zuflüsse aus dem privaten Sektor und da ist das ganze Thema Musikvertrieb ein ganz wichtiges Thema. Über den Musikvertrieb, über den Vertrieb von Platten und so weiter und so fort, werden Einnahmen generiert. Ein Teil der Einnahmen, der Gewinne, werden rückinvestiert. Ja, da werden den Kameraden in Anführungsstrichen irgendwelche Kosten erstattet, wenn die eine Webseite betreiben oder sonst etwas. Aber diese Konzerte, die dann veranstaltet werden, wo Bands auftreten, die bekannt sind, weil eben es Musikvertriebe gibt, die dienen dann nicht nur dem Geldverdienen, sondern die dienen auch der Rekrutierung und der Förderung des inneren Zusammenhalts. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass die Frage, wie können wir denen ans Geldbeutel, ja, dass das noch nicht ausreichend gestellt wird. Wir hatten jetzt vor 2 Jahren zum ersten Mal die Verurteilung von so einem Plattenlabel-Vertreiber, der eben so indizierte Neonazi-Musik verkauft hatte. Und er war angeklagt, weil eben auf diesen Liedern zum Mord und Totschlag aufgerufen wurde und Neonazi-Propaganda. Und all die Verfahren, die man vorher hatte gegen solche Leute, gingen ins Leere, weil die jedes Mal so ein, also die Angeklagten, so ein Rechtsgutachten rauszauberten, wo drin stand, der Angeklagte hat mich dann und dann, also lange bevor er das gemacht hat, gefragt. Und ich habe ihm gesagt, dass das alles Artikel 5 klungen ist, das ist nicht strafbar. Und deswegen, bitteschön, hat er keinen Vorsatz an der Stelle. Ne? Und dann wurden die alle freigesprochen, bis mal ein Richter in Bayern sich mal angeguckt hat, das Gutachten, und festgestellt hat, das wird alles geschrieben, immer das gleiche Gutachten von so einer Neonazi-Rechtsanwältin. Und dann wurde er verurteilt tatsächlich. Und das war ein großer Erfolg. Was ich aber gerne auch in den Raum stellen würde, ist, ja, wenn wir uns die Finanzierung anschauen, dann dürfen wir die direkten und indirekten Zahlungen des Staates selber nicht übersehen. Wir haben da direkte Zahlungen über V-Leute natürlich, die auch einen Teil wieder reinvestieren, aber wir haben auch ganz legale Zahlungen des Staates. Fragen der Parteienfinanzierung. Ich meine, dass Parteien, die beispielsweise in mehr als 1 oder 2 Verfassungsschutzberichten als verfassungsfeindlich verdächtig eingestuft werden, dass das Geld erstmal einbehalten wird, also die Wahlkampfkostenerstattung. Ich meine, dass solche Parteien bei den Fraktionszuschüssen, dass das Geld zurückbehalten werden könnte, solange die in den Fraktionen eben Neonazi-Propaganda betreiben de facto. Ich meine, dass der Staat nicht hingehen sollte, der die Demokratie und seine eigenen Feinde durchfüttern sollte. Last but not least, wir dürfen uns auch nicht einfach darauf fokussieren, auf die Frage, was ist schon im kriminellen Bereich und was geht da schon Geld rum, sondern wir haben auch ein Umfeld. Ich wohne in Bonn, das ist eine Studentenstadt. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, ich komme an Verbindungshäusern vorbei, von Burschenschaften. Irgendwie Fahnen drauf. Und ich weiß, dass manche dieser Burschenschaften in Verfassungsschutzberichten auftauchen, manche nicht. Aber was ich auch weiß ist, das Vereinshaus firmiert offiziell als Studentenwohnheim. Aber ein Migrant könnte da nicht wohnen. Eine Frau könnte da nicht wohnen. Ein Jude könnte da nicht wohnen. Wieso gilt dieses Studentenwohnheim als gemeinnützig? Wieso finanziere ich indirekt mit meinen Zahlen so einen Scheiß mit? Und deswegen glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass sich mal Finanzminister und Innenminister zusammensetzen und sich überlegen, wo können wir an das Geld rankommen von diesen Leuten? Wie können wir verhindern, dass wir unsere Feinde finanzieren? Und das ist manchmal eine schwierige Gratwanderung. Ja? Das ist manchmal eine schwierige Gratwanderung. Gemeinnützig heißt für mich, nützig für potenziell, theoretisch für alle. Wenn es aber nur nützig ist für irgendwelche Typen mit Schmiss im Gesicht, die dann bei ihrem Bier zusammenhocken und über Migranten und Frauen schimpfen, aber sonst nichts zur Gemeinnützigkeit leisten, dann würde ich sagen, dann sollen sie ihre Party von eigenem Geld bezahlen, aber nicht von dem Geld des Steuerzahlers.
Vorschläge, die deswegen ja auch relevant sind, das muss man vielleicht dazu erklären, weil natürlich Terrorismusfinanzierung strafbar ist, aber Extremismusfinanzierung nicht. Ne? Also an der Stelle kommen wir irgendwie mit dem Strafrecht tatsächlich nicht so richtig weiter. Das war auch eine Essenz auf der Tagung, dass man versuchen muss, mit anderen Mitteln, die der Staat hat. Und du hast jetzt ein paar innovative Vorschläge gebracht, die zumindest noch nicht in der politischen Diskussion sind. Da habe ich sie zumindest noch nicht gehört. Aber umso spannender wäre es.
Ja, ich meine, wir sollten es mal einfach anschauen. Ja? Mhm. Es gibt so Webseiten. Da gibt es einen Verein in Berlin, der sammelt Geld, weil er Verein für Rechtsstaatlichkeit und blabla. Prozessbeobachtung macht. Das ist so die Grundlage der Gemeinnützigkeit. Und dann schaut man sich die Webseite an. Das ist nichts anderes als so eine Seite, die WPI News darüber lamentiert, dass Migranten keine harten Strafen bekommen würden. Ja? Sonst machen die nichts. Und dann sage ich, ja, okay, also das ist eine Meinung, kann man, muss man tolerieren in so einem Rechtsstaat, Demokratie. Aber man muss denen auch nicht noch finanzielle Vorteile geben, weil das, was sie erzählen, ist eben eine Meinung, aber keine Tatsachenwiedergabe. Ist einfach gelogener Mist. Ich will die Leute nicht mitfinanzieren.
Wir haben lange zu zweit gesprochen. Wir wollen zumindest noch mal einmal die Gelegenheit eröffnen, dass die Menschen, die hier zu uns gekommen sind, vielleicht auch noch mal eine Frage stellen können. Und ich habe jedenfalls neben mir schon ins Ohr gesäuselt bekommen, dass eine Frage mindestens gibt schon. Aber ich wollte das mal kurz in die Runde noch.
Hi, ich habe die Doku gesehen, Herr Stahl und Sturm. Das waren ja die Verteidiger von Frau Zschäpe. Frau Zschäpe hat ja auch durchaus ihre Spielchen mit den Verteidigern gespielt. Hattest du persönlichen Kontakt zu denen? Wie bewertest du diese Dokumentation? Hast du die selbst gesehen? Und auch das Auftreten von Frau Zschäpe mit ihren Anwälten? Kannst du dazu was sagen? Also ich verstehe natürlich, wenn du jetzt dazu nichts sagen willst als Gegenseite.
Klar, ich saß ja 5 Jahre mit denen in einem Saal. Klar, ich habe mit denen Kontakt gehabt. Und also der eine ist ehemalige Burschenschaft aus Bonn.
In einem dieser Häuser, von denen du gesprochen hast.
Ich glaube, das Kalkül von einigen Anwälten da im Saal ist nicht aufgegangen. Jeder, der irgendwie mit offenen Augen durch das Verfahren ging, wusste, nach 6 Wochen, wo die Reise für Frau Zschäpe hingeht, kommt ein Zeuge nach dem anderen, der immer wieder eben die Rolle von Frau Zschäpe thematisiert. Und da kann man natürlich als Verteidiger sich zurücklehnen und sagen, wir nehmen das jetzt mal hin alles, wir schweigen eisern. Und am Ende zaubern wir irgendein Kaninchen aus dem Hut oder was weiß ich. Ja? Was macht denn ein Verteidiger? Man hat eine Anklageschrift und eine Anklage ist eine bestimmte Geschichte erzählt. Die Geschichte, wie das sich abgelaufen haben soll. Und dann muss man eine alternative Geschichte irgendwie erzählen, die idealerweise dann auch zugleich den Mandanten entlastet. Und so eine Geschichte habe ich nicht gehört. Und wir haben ja ein sehr anderes Verhalten gesehen von dem Angeklagten Carsten S., der aus meiner Sicht als einziger wirklich ausgepackt hat von vornherein, als einziger sich schon frühzeitig aus der Szene gelöst hatte, weggegangen ist, kein Nazi mehr, studiert hat und dann in der AIDS-Hilfe gearbeitet hat. Ja? Und das macht keiner, der Geld verdienen will. Ja? Und da haben wir als Nebenkläger, jedenfalls ich für meine Mandantinnen und Mandanten, für ihn eine Bewährungsstrafe beantragt. Nur Frau Zschäpe hat halt geschwiegen, bis eben auch sie erkannt hat, das wird nichts. Und dann wollte sie reden. Und dann wollte man ihre Verteidiger. Und als ihre Verteidiger sicher waren, dass das Gericht sie nicht entbinden würde, als sie sich sicher waren, haben sie auch beantragt, dass sie entbunden werden. Und dann wurden sie halt nicht entbunden. Dann können sie sagen, ja, wir sind gegen unseren Willen noch hier. Anyway, dann kamen neue Verteidiger. Und die neuen Verteidiger, die haben dann Frau Zschäpe zugeraten zu reden. Und das, was sie erzählt hat, war dann einfach so ein ausgemachter Stuss, der nicht auszuhalten war. Es waren einfach Lügen. Ja? Und deswegen das Resümee. Sie hat geschwiegen zu einem Zeitpunkt, als sie hätte besser reden sollen. Und sie hat geredet zu einem Zeitpunkt, wo sie besser aufgehört hätte, Lügen zu erzählen. Und deswegen war ziemlich klar, wo der Reise hingeht. Aber die Doku habe ich nicht gesehen. Weil ganz ehrlich, wenn ich am Mittwochabend zurückkam nach Bonn oder am Donnerstagabend nach 3 Tagen hintereinander und 3 Tage sitze ich in einem relativ kleinen Gerichtssaal mit den gleichen Leuten, dann will ich die nicht abends noch im Fernsehen sehen. Aber was mich von den Socken gehauen hat und was ich ungeheuerlich fand, war, es gab dann irgend so eine Talkshow, ich glaube Anne Will, und da wurde diskutiert über Antisemitismus und so weiter. Und dann schrieb der Wolfgang Stahl, einer der Verteidiger von Frau Zschäpe, ein Mann, der seit Jahren neben einem Mann sitzt, nämlich Herrn Emminger, auf dessen Brust steht, stirb, Jude, stirbt. Ein Mann, der Jahre neben Frau Zschäpe sitzt, vor Herrn Wollleben, was auch ein Antisemiten-Nazi ist, und der dann zu der Sendung twittert, genau, in der Sendung ging es um Feindlichkeit gegen Muslime. Wir haben in Deutschland kein Problem mit Antisemitismus, wir haben ein Problem mit Muslime. Und dann Hashtag Muslime gehören nicht nach Deutschland. Und da muss ich sagen, Junge, du sitzt seit Jahren inmitten von Neonazis, du sitzt neben einem Mann, der stirb, Jude, stirb auf der Brust stehen hat, und du behauptest es, wir haben in Deutschland kein Problem mit Antisemitismus, und sagst dann, Muslime gehören nicht nach Deutschland, etwas, was noch nicht einmal die AfD sagt, weil die sagt ja noch wenigstens der Form halber, weil Islam gehört nicht nach Deutschland. Und dann würde ich sagen, okay, ich habe ein sehr ausführliches Plädoyer gehalten in München. Ich habe dann an einer Stelle gesagt, wir müssen über Rassismus sprechen. Und ich weiß, dass einige das nicht hören wollen. Ich weiß, dass einige das Reden über Rassismus fürs Problem halten und nicht den Rassismus selber. Und dann meldet sich tatsächlich der Kollege zu Wort und sagt, also so ein Vortrag über Rassismus gehört nicht hierher. Und dann fragt ein anderer Kollege von der Nebenklage, Herr Kollege, Sie wissen schon, wo Sie die letzten 5 Jahre bei welchem Thema verbracht haben. Das ist irre. Aber ganz ehrlich, unterm Strich, glaube ich, jeder Mandant bekommt den Anwalt, den er verdient. Und jeder Anwalt bekommt den Mandant, den er verdient. Und ich glaube, dass jeder muss mit sich selber leben und sich überlegen, habe ich ein gutes Bild abgegeben, habe ich etwas getan, was uns als Rechtsstaat, als Gesellschaft weiterbringt oder nicht.
Dankeschön. Noch weiterfahren?
Wir sprechen oft von institutionellem Rassismus, aber auch der Alltagsrassismus ist ja auch sehr groß. Ne? Ich meine, vor allem als junger Mensch mit Migrationsgeschichte, da merkt man es am meisten fast allen Bereichen, wo man mal unterwegs ist und spricht, dass man gutes Deutsch spricht, aber auch andere Themen. Was meinen Sie, was müsste man aus der Politik heraus ändern oder welches Zeichen müsste man setzen? Arten von Projekten sollte man als Kommune vielleicht in den Weg einleiten, um halt ein wenig Alltagsrassismus zu bekämpfen, aber auch den institutionellen Rassismus. Die Politik spricht oft davon, wir bekämpfen Rassismus in diesen und jenen Bereichen, aber wenn es hart auf hart kommt, tut man wenig. Haben Sie vielleicht da Ideen, wie man da vielleicht etwas in den Weg einleiten könnte?
Das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Nicht schwierig, weil es da keine Antworten gäbe, sondern weil es ganz, ganz viele Antworten gäbe. Ja? Und ich könnte jetzt eine Litanei aufzählen, ja, eine Litanei darüber aufzählen, was alles gemacht werden muss. Ja, angefangen mit der Situation in den Kitas und Schulen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es ein Thema gibt, was noch über dem Ganzen schwebt. Ja? Und wenn wir dieses Thema nicht lösen, dass alles andere auch daran scheitern. Und zwar die Frage, wer sind wir als Land? Was macht uns aus? Was wollen wir sein? Wir sagen, ja, wir sind ein Verfassungsstaat, ja. Wir sagen, wir sind Rechtsstaat, wir sind das und das. Aber wir leben das eigentlich, füllen das nicht mit Leben. Ja? Wir füllen das nicht mit Leben, indem wir erklären, wo wir eigentlich hinwollen. Wir sind ziemlich fokussiert auf die Frage, wo die Leute so herkommen. Ich meine, dass ein ganz, ganz wichtiges Schlüsselelement ist, aufzuhören, Vielfalt als Problem und Bedrohung zu sehen. Angefangen damit. Wir müssen einfach verstehen, dass Vielfalt, die gesellschaftliche Vielfalt, die wir haben, nicht nur etwas ist, was wir schon immer in Deutschland hatten. Ja, diese Homogenisierungsideen, ja, die einen mehr oder weniger haben, ja, die passen zu uns, die passen nicht zu uns. Die haben alle immer beruht auf ein Konzept, das einfach nicht wahr ist. Aber wir müssen da noch ein Stück weitergehen. Wir müssen einfach verstehen, dass wir ohne Vielfalt in allen Bereichen als Land uns zurückentwickeln werden. Die Voraussetzung für technologische Innovation ist die Akzeptanz von Vielfalt. Die Voraussetzung für ökonomische Entwicklung ist die Akzeptanz und die Einbeziehung von Vielfalt. Und im kulturellen Bereich sowieso. Wir haben Studien, die sagen, dass Unternehmen nachhaltiger sich entwickeln, werthaltiger entwickeln. Wenn es einen hohen Frauenanteil gibt in den Unternehmensleitungen, ist ökonomisch empirisch belegt. Wie kommt das? Es ist doch klar, wenn in einem Saal die Entscheidungen getroffen werden von, sagen wir mal, 10 Männern im gleichen Altersspektrum, alle mit einem gleichen oder ähnlichen soziokulturellen Hintergrund, dass die natürlich sich auch nur im Rahmen dessen, was sie selber an Wissen und Erfahrungen haben, austauschen können über das, was zu tun ist. Da ist doch keiner, der vielleicht mal eine radikal andere Sicht reinbringt. Niemand, der das hinterfragt. Der Frauenanteil, allein das ändert schon vieles. Und ich meine, wir müssen einfach verstehen, wir können versuchen, alles, was anders ist, zu dramatisieren, als problematisieren, als gefährlich darstellen. Aber wir können sagen, pass mal auf, es ist nicht nur normal, sondern wir brauchen das auch. So, natürlich ist es nicht einfach. Integration, Einwanderung, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein 5 Tage währendes Straßenfest, ja, wo es Döner und Ayran für alle gibt und Freibier und alle freuen sich und so. Nein, es geht um das Managen des Zusammenlebens von Leuten. Und das wird jeden Tag neu austariert, jeden Tag. Und wenn sich Dinge ändern, wenn sich Dinge verändern, dann macht das Angst und das ärgert auch. Ich komme aus einem kleinen Dorf, Nierschelden. In meiner Kindheit haben sich dort Schafe umgebracht, aus Langeweile. Es war wirklich nichts los. Aber es war eigentlich schön. Man läuft da über die Wiesen und in den Wäldern und so. So, und da ist jetzt ganz in der Nähe eine Schnellautobahn, die Hüttental-Entlassungsstraße zu Ende gebaut worden. Und jetzt ist man ratzfatz drauf auf dieser Straße und dann ist man innerhalb von 7 Minuten in Downtown Siegen. Plötzlich wohnen in Nierschelden andere Leute, denen es vorher zu weit war. Junge Leute, die von der Uni kommen. Und ich gehe durchs Dorf und ich sehe Leute, die ich nicht kenne. Ich weiß, dass das Dorf sehr stark gealtert ist und dass einfach viele weggestorben sind und jetzt die anderen diese Häuser kaufen. Und ich sehe die missbilligenden Blicke von manchen, wenn ich da durch die Wiesen und Felder entlang gehe, wie ich schon als Kind gegangen bin, die blöderweise jetzt aber im Garten von jemand anderem liegen. Ne? Was bislang kein Problem war, aber mich stört das, wenn ich diesen missbilligenden Blick sehe, weil ich denke, ich bin doch hier ich bin doch hier gebürtig. Aber ich sehe auch, dass diese Häuser, die ja bewohnen, verfallen werden, wenn die da nicht angezogen werden. Ich sehe, dass sie dem Dorf neuen Leben bringen. Ich freue mich, wenn ich da die Kinder sehe, weil es wenige Kinder gab, viel weniger als zu meiner Kindheit. Und so ist es halt. Es ist so, die Dinge verändern sich, unsere Umwelt verändert sich und das macht Unbehagen, das macht manchmal Angst, aber wichtig ist, dass man das thematisiert. Und das ist vielleicht eine kleine Sache, die ich auch als gelernt aus den letzten Jahren praktiziere. Ich spreche die Dinge an, im Kleinen wie im Großen. Und wir müssen über die Dinge reden. Idealerweise sprechen wir die Dinge auch an, wenn es nicht nur uns selbst betrifft. Ja, wenn ich mit dem Zug ein dunkelhäutiger Mensch geduzt wird einfach bei der Fahrkartenkontrolle. Das geht nicht. Irgendwann mal fragen. Nachfragen, wieso duzen Sie den Mann? Kennen Sie den? Das einmal thematisieren und sich nicht bullshitten lassen.
Ganz, ganz, ganz, ganz lieben Dank, lieber Mehmet, für die. Selbst Elliot hat zugestimmt gerade. Das war ganz lieb von dir. Und für mich ist es wirklich ein Ausdruck einer ganz, ganz großen Wertschätzung, dass du den Weg auf dich genommen hast und hergekommen bist. Sehr viele interessante Einblicke gegeben hast. Ich fand, teilweise war es äußerst nachdenklich und das war sehr, sehr gut. Teilweise war es philosophisch, es war gesellschaftskritisch und am Ende natürlich dadurch auch politisch. Und komm gut nach Hause und ich hoffe, dass wir diesen Austausch noch häufiger haben werden, bei anderen Gelegenheiten, vielleicht auch zu anderen Themen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Mehmet.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.